we call it an alternative lifestyle. Where, you know, I've been off the grid for 40 years. Mm-hmm. You know, I don't have running water. I've got an outhouse, and I collect rainwater, and I have batteries for lights and fans. Mm-hmm. You know, it's not for everybody.
Kein fließendes Wasser, ein Plumpsklo und kein Mensch weit und breit. Es kann einsam werden auf einer Insel. Aber genau das sucht unser Mann Ed Chapin, lebt allein auf Calusa Island, einer kleinen Insel in den Mangroven Floridas. Und er sagt, das ist nichts für jeden. Für ihn aber schon. Die Ruhe, die Abgeschiedenheit, das Einssein mit der Natur. Wir sind heute auf einsamen Inseln unterwegs in den Radioreisen. Wobei einsam natürlich eine absolut menschenzentrierte Aussage ist. Wenig Mensch bedeutet im Normalfall, aller Platz gehört Tieren und Pflanzen, die dann genau nicht einsam sind. Einsamkeit ist ein relativer Begriff. Einigen wir uns also auf menschenarme Inseln, und die sind eigentlich immer etwas Besonderes. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Wir reisen gleich in eine Weltgegend, die ist tatsächlich einsam, was den Touristenansturm angeht. Die Bijagos-Inseln sind traumhaft schön, aber der Tourismus hat sie bisher nicht entdeckt. Wer jetzt aus dem Kopf weiß, wo diese Inseln liegen, hat wirklich den Geografie-Oscar verdient. Oder gut zugehört in den Radioreisen, denn wir waren schon mal dort. Das Bijagos-Atoll vor der Küste von Guinea-Bissau ist ein Paradies für Meeresschildkröten. Die Menschen, die dort leben, sind inzwischen keine Gefahr mehr für diese faszinierenden Tiere. Sie sind tatsächlich Retter und Beschützer geworden. Georg Bayerle hat ein Paradies entdeckt mit vielen Menschen, die wollen, dass es eins bleibt. Und er fragt sich, kann ich als Tourist etwas Sinnvolles beitragen oder bin ich mit meiner Fernreise nur Teil der Bedrohung? Aber jetzt erstmal ankommen. Wir sind gleich mittendrin.
Der Anker klatscht ins flache Wasser vor einem weiten, menschenleeren Sandstrand. Ich klettere mit einer Handvoll weiterer Touristen, darunter Raoul, ein spanischer Biologe, und Belmiro, der einheimische Guide, aus dem Aluminiumboot, das der länglich schnittigen Form der westafrikanischen Pirogen nachgebaut ist. Ein paar Schritte durchs Wasser, dann hinterlassen wir erste Fußspuren auf dem feinen weißen Sand, der vor uns vollkommen unberührt war. Von See aus war zuerst der Waldzaun der Insel in der diesigen Luft wie eine Fata Morgana schwebend aufgetaucht. Jetzt holen mich die sanften Wellen, die um meine nackten Füße spielen, ins Hier und Jetzt zurück. Nur knorrige Äste und bizarre Baumskelette, die das Meer angeschwemmt hat, dörren wie Knochenreste von Dinosauriern in der Tropensonne. So muss es sich anfühlen, als erster Mensch ein unentdecktes Eiland zu betreten. Raoul geht es genauso. Du kommst an und findest das hier, Sand, Wald, und sofort willst du es erforschen. Letztes Mal haben wir eine 2 Meter lange Kobra auf einem Baum entdeckt. Das war für mich ein Wow-Moment. Das hier ist so, dass ich nur da bleiben will, alles erforschen, was da ist. Wir wissen nichts davon. Isla Caballo heißt das Eiland mit ein paar Kilometern Umfang, das zu den Dutzenden von Menschen unbewohnten Inseln der Bijagos gehört und das aus biologischer Sicht unerforscht ist. Raoul dringt sofort ins Buschwerk vor und ich schließe mich ihm als Einziger an mit einem etwas mulmigen Gefühl, denn er sagt, du musst gut aufpassen, die Pflanzen haben Dornen. Die anderen in der Gruppe sind lieber am Strand geblieben.
Vaya, Bosque.
Vorsicht auf die Schlangen. Viele stellen sich starr und imitieren einen Ast. Und immer beim Gehen nach vorne schauen, sagt Raoul. Meistens verschwinden die Schlangen, aber manchmal halten sie still, damit du sie nicht wahrnimmst. Und dann kannst du sie in einem Augenblick schnappen und musst in einer Sekunde sehen, ob sie giftig sind. Der Biologe will sie fangen, um die Art zu bestimmen. Mir geht es darum, dabei zu sein. Nach nur wenigen Minuten hat mich diese unbekannte Natur gebannt. Mit jedem Schritt entdecke ich etwas. Und dabei will ich diese kleine Expedition, außer mit einigen Kratzern, auch heil überstehen. Vergessen werde ich diese Stunden im Dschungel der unbewohnten Insel Caballo nie. Auch weil jetzt ein länglicher dunkler Körper mit langem Echsenschwanz im Nu im Dickicht verschwindet.
Monitor Lizard, un lagarto muy grande.
Das war ein Nilwaran, sagt Raoul sofort. Ein Verwandter des berühmten Komodo-Warans, die größte Echse der Welt mit mehr als 2 Metern Länge. Die Art wird auch hier sehr groß. Aber sie ist außerordentlich scheu und daher haben wir Glück, so einen Abkömmling der Dinosaurier kurz mit den Augen zu erhaschen. Zurückbleiben die 5-zähigen Spuren auf dem Erdboden. Und so geht es weiter. Wir mustern jedes Blatt, jeden Zweig, bevor wir ihn zur Seite streifen und weiter ins Buschwerk eindringen. Dann spannt sich ein eigentümliches, trichterförmiges Spinnennetz mit einer waagrechten Bodendecke vor uns auf. Raoul zeigt auf die Spinne, eine Radnetzspinne. Sie hängt mit den Fangwerkzeugen nach unten im Netz mit der Plattform in der Mitte. 4 Nächte braucht sie dafür und es ist eine der kompliziertesten Webstrukturen im Tierreich. Und da sitzen noch andere kleine Spinnen drin. Das sind Kleptoparasiten, Diebesspinnen, die versuchen auch etwas von der Beute abzukriegen. Manchmal fressen sie auch die Eier der Wirtsspinne. So nah und intensiv habe ich die Evolution selten je gespürt. Vom Menschen komplett unbeeinflusst, in einer unüberschaubaren Vielzahl an Lebensformen. Es würde Monate dauern, allein die Artenvielfalt nur dieser einen kleinen Insel zu erforschen. Ich bin auf dieses Inselarchipel aufmerksam geworden, weil es dort einzigartige Salzwasserflusspferde gibt und weil es die Kinderstube der Meeresschildkröten ist. Der Stützpunkt ist ein von den Einheimischen betriebenes kleines Ökoresort auf einer der Hauptinseln in Orango. Es besteht aus einer Handvoll Hütten im traditionellen Baustil. Naturerfahrungen wie diese haben mich geprägt. Der Kontakt mit den Menschen, deren Kultur auf ihren abgelegenen Inseln auch von der portugiesischen Kolonisation unbeschadet geblieben ist, erweitert mein Wissen, macht mich aufmerksamer für vieles, was um uns existiert und geschieht. Und ich will entdecken, die Erde, Natur und die Kulturen immer besser verstehen. Auf der anderen Seite bin ich Tourist, bin 3000 Meilen geflogen, um hierher zu kommen. Noch ist nur eine Handvoll Reisende da, aber trage ich auch als Reporter dazu bei, dass dieses Naturparadies am Ende bevölkert wird? Aber genau diese begrenzte Menge von Touristen bringt der Umwelt und den Menschen hier vieles. Belmiro, der Guide, arbeitet auch als Koch in der Lodge von Orango, die nur 14 Zimmer hat. Der Job sichert ihm und weiteren Frauen und Männern aus dem Dorf den Lebensunterhalt. In einer Art portugiesisch-kreolischem Mix kauderwelschen wir über die Lebensgeschichte des kräftigen und großgewachsenen Mannes aus dem Dorf, 1 Kilometer von der Lodge. In der Schule hat er etwas Fremdsprachen gelernt. Vor allem aber lernt er, indem er mit den Gästen redet, die hierher kommen. Früher war er auf dem Feld und hat Reis und Gemüse angebaut. Dann bekam er die Möglichkeit, in diesem kleinen Hotel zu arbeiten. Es war einst von Aussteigern gebaut worden, lag dann brach und wurde von einer spanischen Stiftung übernommen. Die betreibt es jetzt und setzt nur Leute aus dem Dorf als Beschäftigte ein. Mit den Gewinnen aus dem Naturtourismus wurden die Schule und der Sanitätsposten im Dorf aufgebaut. Belmiro nimmt uns mit dorthin. Ein Trampelpfad führt in die Tabanca aus einfachen Holzhütten. Wir nehmen Platz im Schatten der weit ausladenden Krone eines alten Baumes. Es ist der Palaverbaum des Dorfs. Hier sitzen die Männer und besprechen alles, was es zu bereden gibt, sagt Belmiro. Und ja auch, dass sie keine Jagd mehr auf die Schildkröten machen oder einfach Holz für die Hütten oder das Feuer schlagen. Das haben sie hier beschlossen. Mit der Gründung des Nationalparks von Orango 1996 wurde die Lebensweise der Bewohner sachte verändert. Um es in ihrer Kultur zu vermitteln, wurden die Schildkröten zu heiligen Tieren erklärt, die tabu sind. Und durch uns Touristen spüren sie, dass die lebenden Schildkröten ihnen mehr einbringen als wenn sie sie als Lebensmittel jagen. Sie sind stolz, uns ihre traditionellen Tänze vorzuführen. Sechs junge Frauen stampfen im Auf und Nieder des Rhythmus im Kreis. Sie bereiten sich auf den Fanado, die Initiation, vor, bei der sie sich monatelang auf eine der heiligen Inseln zurückziehen und fernab der Dorfgesellschaft leben. Danach sind sie von ihrem Vorleben gereinigt und bereit, eine Familie zu gründen. Ihre althergebrachten Riten und Bräuche leben die Bishagos sogar noch bewusster, seit sie mit dem Ressort auch regelmäßig kleine Touristengruppen auf ihrer Insel beherbergen. Ich erlebe die lokale Gesellschaft, die Natur und den Tourismus in einer idealen Balance. Unsere Anwesenheit hier stärkt die lokale Gemeinschaft und hilft dem Naturschutz, so viel wage ich zu sagen. Dann ist es soweit. Nach einer stundenlangen Bootsfahrt durch die diesige Atmosphäre der Inseln wirft unsere moderne Piroge vor der äußersten Insel Anker, dem Eiland Poilau. Weniger als einmal einen Kilometer ist es klein. Und gerade diesen Flecken suchen 30.000 grüne Meeresschildkröten in der Fortpflanzungszeit von September bis März auf, um hier ihre Eier abzulegen. Zu ihrem Schutz gibt es keine Infrastruktur auf der Insel. Nur eine kleine Besuchergruppe darf tagsüber landen und kann dann die Nacht hier verbringen. In einem einfachen Lager aus Holzpritschen verbringen wir die ersten Stunden der Nacht, bis die Flut kommt. Dann, zuerst als undeutliche dunkle Masse, sehen wir sie. Die bis zu 200 Kilo schweren und 1,5 Meter langen gepanzerten Kolosse lassen sich an den Strand treiben, schleppen sich mit ihren Flossen über den Sand, um hier bei Mitternacht im Schutz vor der Tageshitze ihre Eier abzulegen. Sie haben 2 bis 3 Stunden Zeit, sonst macht ihnen die Ebbe die Rückkehr ins Wasser unmöglich und sie vertrocknen in der Sonne. 3 Meter vor uns robbt im Rotlicht unserer Stirnlampen eines der wuchtigen Wesen den Strand hinauf in mühsamen Schwimmbewegungen. Das Rotlicht können die Schildkröten nicht sehen. Bei normalem Licht würden sie sofort kehrt machen, erklärt Belmiro. Sie ist eben aus dem Wasser gekommen und bereitet jetzt das Nest vor. Wir dürfen jetzt nicht so nah hingehen, sonst verzieht sich die Schildkröte wieder ins Meer. Ungefähr 2 Stunden dauert es, bis das Tier mit ruckartigen Schaufelbewegungen eine ungefähr 1,5 Meter tiefe Grube ausgehoben hat. Hier legt sie 50 bis 100 Eier ab und schüttet dann die Mulde wieder zu. Es ist wunderbar. Das kann man so nur hier in Guinea-Bissau sehen. Es gibt noch ein paar andere Hotspots in dieser Qualität auf der Erde, aber so intensiv, auf einer Insel winzig wie ein Fliegenschiss im Atlantik, wo jede Nacht Dutzende der Tiere anlanden und ihre Eier ablegen, das lässt auch meine Kollegin, die Tierexpertin Christiane, nur staunen.
Es ist fantastisch, das zu sehen, weil Schildkröten brauchen einfach, ich glaube, 20 Jahre, bis sie überhaupt so weit sind, Nachkommen zu kriegen. Und die hat es geschafft bis hierher. So faszinierend, was dieses Tier auf sich nehmen muss, um ihre Eier abzulegen. Also der Weg über den Strand, dieses Loch zu buddeln, das ist einfach eine Wahnsinnsanstrengung. Und dabei zu sein, ist natürlich unglaublich spannend. Und sie kommt halt genau dorthin zurück, wo sie selber mal geschlüpft ist. Wie sie sich erinnern, ist immer noch ein Rätsel, aber sie kommen immer wieder dahin zurück, wo sie eben selbst herkommen.
Dieses Lebewesen aus der Zeit der Dinosaurier schafft es seit 120 Millionen Jahren, sich mit seiner mühseligen und gefährlichen Fortpflanzungsweise auf der Erde zu behaupten. Während diese Kreatur still ihre Arbeit verrichtet, eröffnet sich mir diese ungeheure Dimension des Lebens auf unserem Planeten. Wir, der sogenannte Homo sapiens, ist im Vergleich dazu erst einen Augenblick lang hier und wir verändern doch den Planeten in allem, was wir tun. Die Frage, ob ich fliegen darf, nur um zu reisen und meinen Klimafußabdruck setze, der nicht, wie die ersten Schritte auf der einsamen Insel, von der nächsten Welle wieder weggewaschen wird, sie stellt sich mir in diesem Moment noch einmal besonders. Und am nächsten Morgen zeugt der Saum an Plastikmüll, der trotz der täglichen Säuberung durch Nationalpark Ranger jede Nacht mit der Flut angeschwemmt wird, selbst an diesem weltverlorenen Strand vom Wirken des Menschen. Jetzt bei Tageslicht schälen sich an verschiedenen Stellen junge, handtellergroße Schildkrötenbabys aus älteren Eiablagen, buddeln sich aus dem Sand und flitzen in einer Art Kraul dem Meer entgegen. Schwarz-weiße Palmgeier warten nur darauf und packen die weichen Minischildkröten im Dutzend. Es ist ein brutales Naturschauspiel und unwillkürlich wollen wir die Kleinen beschützen. Aber ja, so hat hier die Evolution seit Millionen Jahren funktioniert. Für uns Menschen sind sie heilig, sagt Belmiro. Keiner isst mehr Schildkröten oder ihre Eier. Die Prädatoren, das sind die Leguane und im Meer die Barracudas und Haie. Wenn man jetzt in der Saison einem Hai den Bauch aufschneidet, finden sich immer Schildkröten darin, sagt Belmiro. Statistisch werden nur 1 bis 2 von 100 Schildkröten irgendwann nach rund 20 Jahren, die sie an unbekannten Orten in der Tiefsee verbringen, hierher an ihren Geburtsort zurückkehren und wieder für Nachwuchs sorgen. Beeindruckt und beseelt von diesem Erlebnis verlassen wir Poilau. Als Touristen im Nationalpark sind wir nach genauen Regeln unterwegs und tragen mit unseren Ausgaben vor Ort dazu bei, dass alle auf den Naturraum aufpassen und die Schildkröten von einfachen Jagdtieren und Lebensmitteln zu heiligen und geschützten Lebewesen wurden. Und das Erlebnis der Geburt der Meeresschildkröten macht es, dass ich zugleich die Gefährdung und den Schaden umso intensiver spüre, den ich mit meinem Lebensstil anrichten kann. Dieser winzige Flecken im Atlantik eröffnet eine Dimension, die weit über unsere engen Grenzen und das menschliche Zeitmaß hinausreicht.
Georg Bayerle ist hingerissen von den Bijagos-Inseln und eine Sache ist nicht zu leugnen, das Artensterben ist nicht weniger dramatisch als der Klimawandel, nur spricht kaum jemand drüber. Es ist nicht egal, ob es Meeresschildkröten und Wachtelkönige, Bartgeier und blauschwarze Bläulinge gibt oder nicht. Die Natur braucht alle und jedes. Unsere nächste Musik nimmt uns jetzt mit auf eine Insel in einer ganz anderen Ecke der Welt. Es geht in den Norden, nach Finnland. Suden Aika haben die Natur im Bandnamen Zeit des Wolfes, das bedeutet nämlich Suden Aika. 4 Frauen machen Musik, tief verwurzelt in der finnischen Tradition. Väjän Vesara heißt der Titel.
Yeah.
Sie hören die Radioreisen hier auf Bayern 2 oder, wenn Sie wollen, auch jederzeit als Podcast in der ARD Audiothek. Wir sind heute beim Inselhopping. Nach den Tropen geht's jetzt nach Finnland, in den Schärengarten vor Helsinki in die Ostsee. Tausende von Inseln gibt es dort, viele sind unbewohnt, auf vielen stehen finnische Sommerhäuser, Möki genannt, aber die längste Zeit des Jahres ist dort kein Mensch. Bewohnte Inseln gibt es natürlich auch, Säili ist eine davon. Diese Insel hat eine besondere Geschichte. So ein Inselleben, das ist wunderschön und frei, wenn man es selbst gewählt hat. Wenn nicht, dann wird so eine Insel schnell zu einem Gefängnis. Auf Säili wurden einst die Leprakranken aus Helsinki weggesperrt. Später dann psychisch Kranke oder jedenfalls Menschen, die für psychisch krank erklärt wurden. Petra Martin war auf der schönen Insel mit der dunklen Geschichte.
Über mir spannt sich ein tiefblauer Sommerhimmel. Unter mir kräuseln sich sanft ein paar Wellen. Ich bin auf der Ostsee. Ein kleines Motorboot schippert mich durch die Inselwelt vor Turku im Südwesten Finnlands. Hier im Schärengarten liegt auch die Insel Säili, mein Ziel für heute. Es ist schönstes Sommerwetter, als ich die kleine Insel betrete. Es riecht nach Meer, Salz, Kiefern und Sand. Überall zirpt, summt und brummt es. Ein Paradies. Aber ein Paradies mit Schattenseiten. Für jene, die finnische Gesellschaft loswerden wollte. Mikko wird davon erzählen.
Hello, my name is Mikko. I'm the island guide here for the summer season and I'm working doing here the guided tours.
Mikko hat Geografie und Biologie studiert, war im Praxissemester hier auf Säili.
I've graduated a couple of years ago from geography, so that's my background.
Die Uni Turku nutzt die Gebäude des ehemaligen Krankenhauses für ein Forschungsinstitut. Ihm gefällt die Arbeit als Guide, sagt er. Er hat kein Möki, dieses typische finnische Sommerhaus am Wasser. Aber mit der Arbeit auf der Insel fühlt es sich fast so an, trotz der Vergangenheit hier.
So there has been leper patients in the leper colony from 1620s to 1780s.
Zwischen 1620 und 1780, also etwa 160 Jahre lang, waren hier Patienten mit Lepra untergebracht. Im 17. Jahrhundert wurde auch ein anderes Krankenhaus aus Turku auf die Insel verlegt, das sogenannte Irrenhaus. Dieses Gebäude stand hier auf der Landzunge bei der Kirche.
Damals war Finnland noch ein Teil des Schwedischen Reichs unter König Gustav Adolf II. Wegen einer Lepra-Epidemie ließ er das Krankenhaus von Turku erweitern, auf Säili, um die Leprakranken dort unterzubringen. Lepra war ansteckend und unheilbar. Die Isolation sollte die Epidemie einbremsen. Dafür war die Insel perfekt. Die Krankheit wurde auch als Strafe Gottes angesehen.
In the 16th and 1700s, they didn't know the bacteria, so there was no medical treatment.
Eine medizinische Betreuung gab es nicht, nur den Beistand eines Priesters. Um Feuerholz und Essen mussten sich die Patienten selbst kümmern. Die Lebenserwartung 1 bis 2 Jahre. Insgesamt waren 663 Lepra-Patienten auf Säili. Um die körperlichen Schmerzen besser ertragen zu können, tranken sie selbstgemachten Alkohol. Mikko kennt ein finnisches Sprichwort, das noch heute verwendet wird und hier auf der Insel Säili seinen Ursprung hat.
Olla Säilissä. The rough translation in English would be to be in Säili.
In Säili sein. Das bedeutet, dass man sehr betrunken ist. Der Kirche wurde es bald zu bunt und sie verbot die Alkoholproduktion. Säili wurde aus mehreren Gründen für die Isolation der kranken und gesellschaftlich nicht erwünschten Personen ausgesucht. Es lag auf einer alten Handelsroute und verfügt über Naturhäfen, an denen kleine Schiffe besonders gut anlegen konnten. Die meisten Inseln hier im Schärengarten sind felsig, aber auf Säili ist der Boden sandig. Das hatte zwei Vorteile. Es eignet sich besser zum Bestatten und der Boden ist fruchtbar. Schon früh hatten sich hier Bauern niedergelassen, die die Felder bestellten. Es war also eine Lebensgrundlage da. Auch heute gibt es hier noch Landwirtschaft. Auf den hügeligen Wiesen grasen etwa 30 Kühe und Kälber. Sie kommen jeden Sommer mit dem Boot, erzählt Mikko.
And the arrival of the cows, that's like one of the biggest chores of the island summer.
Die Ankunft der Kühe mit ihrem eigenen Boot von Nauvo ist ein großes Event. Die Kühe muhen und singen fast wie Sirenen, weil sie es kaum erwarten können, auf ihre Sommerweiden zu kommen. Sie verbringen den ganzen Sommer hier und wenn sie aus dem Boot aussteigen, rennen sie herum wie verrückt.
Oh, they were running here very crazy when they knew that, oh, it's finally the summertime, we get to be here the whole summer.
Dank der ursprünglichen Beweidung gibt es auf den Wiesen eine große Artenvielfalt. Einige gefährdete Pflanzen wachsen nur noch auf Seili. Im restlichen Finnland sind sie verschwunden, wie der Acker-Wachtelweizen mit seinen lila-roten Blüten. Früher lebten auf der Insel auch Pferde, Schweine und Hühner. Die Bauern konnten sich selbst und die Patienten versorgen. Wir gehen auf dem sandigen Weg den Hügel hinunter. Dann bleibt Mikko stehen. Denn das ist eine besondere Stelle, sagt der Geograf. Die Landhebung ist ein Phänomen, das man an vielen Stellen in Finnland sehen kann. In der letzten Eiszeit, vor 15.000 Jahren, haben die Eismassen das Land nach unten gedrückt. Und nachdem die schwere Last nicht mehr auf dem Land liegt, hebt es sich. So wie hier in Seili und hat eine Verbindung zwischen der Hauptinsel und der alten Patienteninsel geschaffen. Wir laufen also auf Meeresgrund. Auf alten Landkarten, die hier im Museum der Insel ausgestellt sind, kann man sehen, dass es noch zwei Inseln waren. Die Kirche der Insel ist komplett aus Holz. 1743 wurde sie nach einem Brand neu gebaut. Mittlerweile ist es eine Museumskirche, in der nur ein paar Mal im Jahr Gottesdienste gefeiert werden. Doch die Insel hat noch ein weiteres Gebäude, das von Seilis Vergangenheit erzählt. Auf dem höchsten Punkt der Insel thront ein mächtiges, hellgelbes Bauwerk aus Stein. Heute hat die Uni Turku darin Forschungsräume und ein Museum ist dort untergebracht. Bis in die 1960er Jahre war hier ein Krankenhaus für psychisch kranke Frauen.
Downstairs and upstairs there are these smaller windows, so every window has been a window of one patient room. So.
Im oberen Stockwerk sehen wir die kleineren Fenster. Jedes gehört zu einem Krankenzimmer. Zwischen 1889 und 1962 war es ein Krankenhaus für psychisch kranke Frauen. Es waren 50 Patientinnen gleichzeitig hier. In den letzten Jahren des Krankenhauses waren es 192 Patientinnen. Das zeigt, dass die Frauen den Rest ihres Lebens hier verbringen mussten, oft Jahrzehnte.
Von hier oben geht der Blick über Felder und Bäume bis aufs Meer, das blau glitzernd in der Sonne liegt. An einem strahlenden Sommertag wie heute könnte der Kontrast nicht stärker sein. Die Frauen kamen oft in jungen Jahren auf die Insel, mit etwa Anfang 20. Manche hatten sich tatsächlich etwas zu Schulden kommen lassen, wie ein Haus in Brand gesteckt oder gar die eigenen Kinder ermordet. Andere wiederum wurden einfach als verrückt abgestempelt, weil sie aufmüpfig waren oder ihr Liebhaber, oft ein reicher Mann der besseren Gesellschaft, sie loswerden wollte.
Like 2 meters times 3 meters approximately, that's the size of the rooms.
2 Meter auf 3 Meter, das ist nicht groß, aber immerhin etwas Privatsphäre. Die Wände der Zimmer sind mit einem riesigen Schachbrettmuster verziert. Im 19. Jahrhundert glaubte man, dass das beruhigend wirkt. Jede Patientin hatte ihr eigenes Zimmer, das sie mit Kissen, Decken und anderen Handarbeiten selbst gestalten konnte. Auf dem Bettgestell liegt jedoch auch eine Zwangsjacke. Das Krankenhaus auf Seili war eine Art Endstation. Die Frauen kamen aus anderen Krankenhäusern oder aus dem Gefängnis hierher. Für die Strafgefangenen gab es Zimmer mit höheren Sicherheitsauflagen. Die anderen durften sich, je nach Diagnose, frei auf der Insel bewegen. Außerdem arbeiteten sie. Als Babysitter für die Kinder der Bäuerinnen und Pflegerinnen, als Haushaltshilfe oder auf den Feldern. Zur Behandlung der Frauen gab es noch keine Medikamente. Isolation und kalte Bäder sollten sie beruhigen. Mikko nimmt einen futuristisch wirkenden, silbernen Helm mit Schläuchen in die Hand.
Quite an interesting treatment form is also in Finnish, skypärä, or like a cooling down helmet.
Eine interessante Form der Behandlung war der Kühlhelm, ein Metallhelm mit Schläuchen, die kaltes Wasser in den Helm geleitet haben. Das kalte Wasser ist im Helm zirkuliert, um das Gehirn der Patientinnen zu kühlen. Heutzutage klingt so eine Behandlung ziemlich krass, aber damals war das akzeptiert.
Die Isolation von der Außenwelt hat den Frauen stark zugesetzt. Sie schrieben zwar Briefe an ihre Verwandten, doch die wurden von den Schwestern abgefangen und haben die Insel nie verlassen. Für die historische Forschung sind diese Briefe sehr aufschlussreich.
Kultainen Sisko, monet parhaimmat terveiseni täältä saarimaailmasta.
Mikko liest einen Brief vor, den eine Patientin namens Hanna im Mai 1945 geschrieben hat. Sie war eigentlich wegen Diebstahl angeklagt. Doch das Gericht befand, dass ihr Verstand wie der einer Zehnjährigen sei und sie deshalb die Tat nicht begangen haben könne. Das Urteil lautete
Seili hat eine schöne Natur, aber das Krankenhaus ist ein schrecklicher Ort, an dem der Wille der Patientinnen gebrochen werden soll, weit weg von der Gesellschaft. In Finnland reden wir viel über die Grausamkeiten, die in anderen Ländern geschehen, aber vor denen in unserem Land verschließen wir die Augen. Ich lebe jetzt seit über einem Jahr hier und ich kann sagen, dass es an jeder Form der Menschlichkeit fehlt. Wir werden regelmäßig geschlagen und das Essen ist schlecht.
Mikko findet, dass ein so klug formulierter Brief eher nicht von einer Frau stammt, die den Verstand einer Zehnjährigen habe. Vielmehr liegt die Vermutung nahe, dass Hanna eine aufrührerische, unbequeme Person war, die irgendjemand loswerden wollte. Nachdenklich gehe ich zurück zur Fähre. Vielleicht war es für manche Patientinnen sogar erträglicher, auf Seili zu leben, als in gewalttätigen Familien oder Beziehungen. Wirklich frei waren sie nicht. Das wird mir klar, als ich das Boot betrete und die Insel verlasse.
Seili, nicht weit von Helsinki, liegt die Insel zwischen vielen anderen. In der finnischen Hauptstadt leben mittlerweile auch die Schwestern Kaisa und Anna Karjalainen. Gemeinsam sind sie die finnischen Spice Girls, denn das bedeutet der Name Maustetitöt, Gewürzmädchen. Abgesehen vom Namen gibt es aber keine Ähnlichkeiten mit den Spice Girls. Ich fürchte, in einem anderen Jahrhundert, in einem anderen Land wären die beiden mit ihren Texten und ihrem Auftreten möglicherweise auch für ein bisschen verrückt erklärt worden. Hier sind sie mit einem Lied, dessen Titel übersetzt so viel bedeutet wie »Ich schätze, ich habe meinen Lottozettel falsch verstanden«.
Ja.
Musik aus Finnland. Das lassen wir jetzt hinter uns in den Radioreisen auf Bayern 2. Wir beamen uns jetzt weit, weit weg und müssen dafür nicht mal ins Flugzeug steigen. Wir landen in einer anderen Welt, aber wieder auf Inseln. Die Welt, die wir gleich besuchen, die ist untergegangen. Nicht physisch, die kleinen Inseln sind noch da, aber die Menschen, die sie gemacht haben, die gibt es nicht mehr. Es waren Menschen, die im Einklang mit der Natur gelebt haben. Sie haben nicht zerstört, sondern aufgebaut. Inseln aus Muschelschalen. Die Calusa-Indianer haben einst im Südwesten von Florida gelebt. Am Wasser und vom Wasser haben sie gelebt und dann haben sie im Wasser Inseln gebaut. Dirk Rohrbach war auf ihren Spuren unterwegs und zwar mit dem Paddelboot. Er startet auf einer der Calusa-Inseln, Mount Key heißt sie, und ist mit 10 Metern die höchste Erhebung weit und breit.
Die Insel ist die erste Station auf meiner 100 Meilen langen Reise auf den Spuren der Calusa, denen ich eine Woche lang folgen werde. Mount Key war das zeremonielle Zentrum der Calusa, als die Spanier im 16. Jahrhundert zum ersten Mal versuchten, die Gegend zu besiedeln. Und anfangs blieb es auch bei dem erfolglosen Versuch, denn die Calusa galten als fierce people, als wilde Krieger, die die Eindringlinge zurückdrängten. Im Gegensatz zu anderen Stämmen im heutigen Florida bauten sie kein Getreide oder Gemüse an, sondern lebten primär vom Fischfang. Und sie sammelten Muscheln, mit denen sie dem Meer auch Land abtrotzten. Dutzende von Muschelinseln sind so entstanden, über viele Jahrhunderte. Ehe die Calusa, wie alle anderen Stämme, vor der Übermacht der Europäer kapitulierten und Ende des 18. Jahrhunderts ihr Territorium aufgeben mussten. Nachfahren gibt es heute keine mehr. Aber ein paar ihrer Inseln sind geblieben und werden von Archäologen untersucht und geschützt.
600
Jahre lang lebten die Calusa hier, sagt Allison Giesen vom Mount House. Es liegt auf Estero Island, einer schmalen, der Küste vorgelagerten Insel.
You were at Mount Key. That was their capital. That was where the cacique, their leaders, their noble were living. This would be like a small community within the Calusa people. So you were here at a little residential mound.
Mount Key also war sowas wie ihre Hauptstadt, wo auch der Häuptling lebte. Und hier am Mount House hatten die Calusa eine kleine Siedlung. Davon ist heute nichts mehr zu sehen. Auf dem Grundstück am Wasser steht ein knapp 100 Jahre altes Haus, das die Stadt Fort Myers vor ein paar Jahren kaufte und restaurierte. Dabei wurde auch der nachträglich gebaute Swimmingpool wieder entfernt. So stieß man auf meterdicke Lagen von Muscheln, die die Calusa ursprünglich aufgeschüttet haben.
Many historians and archaeologists often refer to the Calusa as the shell people.
Viele Historiker und Archäologen bezeichnen die Calusa als die Muschelmenschen, nicht nur wegen der Hügel, auch weil sie die Muscheln für Schmuck, Werkzeuge und sogar Waffen verwendet haben.
Dexter Norris ist das, eigentlich Biologe. Er arbeitet ebenfalls für das Mount House, das vor kurzem in die Liste historischer Gebäude aufgenommen wurde. Auf einem Picknicktisch neben dem Haus hat Dexter große Muscheln, eine Halskette aus kleinen Muscheln und ein krudes Sägemesser gelegt.
And we have other things made from animals, like a simple knife made out of a shark's tooth on the end of a stick.
Das sind Zähne von einem Hai am Ende des Stöckchens hier. Die raue Haut der Haie haben sie auch verwendet, als Schmirgelpapier.
Sandpaper. Shark's skin is very, very rough, and if you let it dry, you've got ancient sandpaper right there.
Daneben steht noch eine kleine geschnitzte Holzskulptur auf dem Tisch. Sie zeigt einen Calusa in einem Einbaum, der sein Boot mit einem Stock anschiebt.
The Calusa had canoes, very large dugout canoes made out of pine or cypress.
Die Calusa haben die Boote aus Kiefern oder Zypressen gefertigt. Der Baum wurde gefällt, von Ästen befreit und nach Hause gebracht. Die ganze Gemeinde hat dann mitgeholfen, ihn auszuhöhlen. Und nach 2 Wochen hatten sie ein fertiges Kanu.
Hacking out pieces and even selectively burning out pieces and scraping it, and within about 2 weeks you'd have a canoe ready to go.
Das war im Schnitt 5 Meter lang, wie mein schnittiges Seekajak. Ich schiebe es am Nachmittag wieder ins Wasser. Ich schließe die Spritzdecke und paddle zurück in die Mangroven. Der Wasserweg durch das dichte Labyrinth verengt sich zunehmend. Die Landschaft hier scheint sich seit der Zeit der Calusa nicht verändert zu haben, bis auf ein paar wenige Marker im Wasser, die den Weg weisen. Zwei gekreuzte Paddel auf einem weißen Schild mit von der Sonne ausgebleichter roter Umrandung. Am späten Nachmittag paddle ich aus dem Tunnel-Idyll der Mangroven zurück aufs offene Wasser. Der Wind von gestern ist zum Sturm geworden, der die Wipfel der Palmen zerzaust. Ich lege trotzdem ab, will heute zu einer weiteren Muschelinsel, Calusa Island. Gut 10 Kilometer offenes Wasser muss ich queren, halte mich nah am Ufer, bevor ich in eine geschützte Bucht einbiege, die Calusa Island von der Hauptinsel Pine Island trennt.
Recently we had archaeologists and geologists out here.
Archäologen haben kürzlich Proben genommen und auf 1200 vor Christus datiert, sagt Ed Chapin. Er lebt seit 40 Jahren auf Calusa Island, allein. In der Zeit ist der Strand um 40 Fuß geschrumpft, also gut 10 Meter, weil der Meeresspiegel steigt, sagt Ed.
The beach is now eroding and I've seen it go 40 feet in 40 years. You know, so sea level rising, it's washing. This beach is called Mother Nature's mining machine.
Bei der Erosion werden aber eben auch zunehmend Artefakte freigelegt, die den Wissenschaftlern wichtige Erkenntnisse über die Calusa liefern und möglicherweise auch über die Menschen, die vor ihnen hier an der Küste gelebt haben. Ed stammt aus Ohio, kam aber schon als Teenager nach Florida. Ich hatte mich mit ihm telefonisch verabredet, treffe ihn am späten Nachmittag am Nordstrand der kleinen Insel. Er trägt eine Armeehose mit Tarnmuster, ein ausgewaschenes Hemd, das ursprünglich mal rot gewesen sein mag, und eine blaue Kappe mit der Aufschrift Calusa Land Trust. Die Stiftung hat Calusa Island und andere Ländereien gekauft, um sie vor der Erschließung durch Investoren in möglichst natürlicher Form zu bewahren. Ed arbeitet für sie gewissermaßen als Ranger und haust in einer kleinen zweistöckigen Hütte mit Loft. Off-grid, ohne fließendes Wasser, aber mit Plumpsklo und Batterien für Lichter und Ventilatoren. I found a place full of charms, a magic world in my baby's arms, her soft embrace like a satin lace.
Wondrous place. We call it an alternative lifestyle. Where you know, I've been off the grid for 40 years. Mm-hmm. You know, I don't have running water. I've got an outhouse and I collect rainwater and I have batteries for lights and fans. Mm-hmm. You know, it's not for everybody.
Ed kramt in einer Kiste nach einem Foto, will mir unbedingt eine Luftaufnahme zeigen, auf der die gesamte Insel zu sehen ist.
Here's a good picture of the mound. This is the shell mound right here. You can see.
Gut 20 Hektar groß ist sie, inklusive Muschelhügel. Insgesamt verwaltet der Calusa Land Trust 12 Schutzgebiete auf und um Pine Island, knapp 1000 Hektar Land. Rund 700 Mitglieder unterstützen die Stiftung zurzeit mit Spenden. Besuch bekommt Ed trotzdem nur selten, meist am Wochenende, ein paar Paddler und Motorboote. Am liebsten aber ist er allein auf seiner Insel. Gesellschaft leisten ihm ein paar Eichhörnchen, die er mit Erdnüssen füttert.
Here's my squirrels. They're here every morning. They wake me up first thing in the morning. They come and look for me. Go, where's my peanuts?
Für die Tauben und Kardinäle gibt es Vogelfutter. Einsam wird es ihm nie, sagt Ed. Er genießt sein Robinson-Leben, die Ruhe und das Alleinsein.
Well, what you gonna do there? You gonna get one? No, I love my serenity out here.
Hin und wieder hatte er eine Freundin hier draußen. Länger als 8 Jahre hat es keine ausgehalten. Und mit Menschen hat es Ed eh nicht so.
Humans are not my favorite species of animal. Some of them can be real assholes sometimes, and I get a big kick out of that. I don't think you want that on your day, but...
Oh, we will.
Die Nacht im Zelt war unruhig. Ein schwerer Gewittersturm ist über mein Inselcamp gezogen. Jetzt hat der Wind den Regen vertrieben. Dafür gibt es selbst in der Bucht Whitecaps, weiße Schaumkronen auf den Wellen. Normalerweise ein sicheres Indiz dafür, dass es fürs Paddeln zu stürmisch und gefährlich ist. Ich will es trotzdem probieren. In Ufernähe kämpfe ich mich gegen Wind und Wellen nach Süden. Ich muss den Captiva Pass queren, eine knapp 1 Kilometer breite Öffnung zwischen den beiden Barrier Islands Cayo Costa und Captiva. Hier peitscht der Wind ungebremst hohe Wellen vom Golf von Mexiko in den Pine Islands Sund. Dazu kommen die Gezeiten, die das Wasser noch weiter aufwirbeln. Die Folge sind wirre Querströmungen und gigantische Wogen. Brecher rollen übers Deck und die Spritzdecke. Ich versuche, die Balance zu halten und muss gelegentlich beidrehen, damit die Wellen meinen Kajak nicht umwerfen. Zermürbend langsam komme ich voran, muss an die Hammerhaie denken, die in den tiefen Gewässern nach Tarpunen jagen. Diese Sportfische glänzen silbrig und können 2 Meter lang werden. Mein Boot ist zwar mehr als doppelt so lang und glänzt weißlich, aber im Eifer des Gefechts kann das ja auch mal fehlinterpretiert werden. Ich paddle trotzdem weiter und halte nach dreieckigen Rückenflossen Ausschau. Zum Glück sehe ich keine und erreiche nach einer zähen halben Stunde endlich Captiva Island. Die Insel wurde früher von den Calusa bewohnt. Heute drängen sich Ferienhäuser und Resorts an die Strände. Florida wie aus dem Hochglanzprospekt. Schneeweißer Sand, Palmen, Sonnenschirme.
We have over 250 different types of birds throughout the year, and they're here the majority of the time, like snowbirds.
Zu uns kommen im Jahr mehr als 250 verschiedene Vogelarten. Die meisten sind Zugvögel, die den Winter bei uns verbringen, wie die zweibeinigen Snowbirds. Dann müssen wir uns um Vögel und Menschen gleichzeitig kümmern. The birds and the people, so we do
encounter a bit of traffic on the way. Das ist Ranger Tony Westland vom Ding Darling National Wildlife Refuge. Ein Naturschutzgebiet, das einen großen Teil von Sanibel's Ostküste umfasst. Tony begrüßt mich, als ich im Schutzgebiet anlege, an einem kleinen Strand. Wie die Vögel wurde auch sie vom warmen Wetter angelockt. Ursprünglich stammt Tony nämlich aus Wisconsin, ganz im Norden Amerikas.
I don't like snow and knew that at a young age, ice fishing and I used to deer hunt and bear hunt.
Als Kind war ich da Eisfischen, habe Rehe und Bären gejagt, immer in der Kälte. Bis mir klar wurde, das kann ich alles auch im Warmen machen.
Seit 16 Jahren arbeitet Tony nun schon hier im Warmen, im Ding Darling Refuge. Benannt ist es nach dem Cartoonisten Ding Darling, der vor 100 Jahren mit seinen Zeichnungen für Zeitungen berühmt wurde.
Ding Darling started the program, our namesake. He was a duck hunter.
Außerdem liebte er es, nach Enten zu jagen. Deshalb beschloss er, die Ressourcen nicht nur zu nehmen, sondern sie auch zu schützen. We need to conserve the resources, so the
hunters should be giving back. Ding Darling verbrachte seine Winter hier an der Golfküste, wurde zum Aktivist und das Schutzgebiet ihm zu Ehren umbenannt. Es ist ein Paradies nicht nur für die Vögel selbst, sondern auch die zahlreichen Birder, die hier regelmäßig herkommen, um sie zu beobachten. Nashornpelikane, Fischadler, Reiher, Rosalöffler oder der seltene Mangrovenkuckuck. Die Liste der Vögel, die man hier sehen kann, ist lang.
Im Sommer, wenn die Gezeiten stärker sind, sehen wir außerdem Stachelrochen, Haie, Delfine und Seekühe. Es ist wunderschön hier draußen.
Sharks rolling. Oh, it's beautiful out here.
Der Calusa Blue Way, diese Paddelstrecke im Südwesten von Florida, die war eine Bonusfolge in Dirk Rohrbachs Podcast 50 States. Dieses Projekt ist quasi eine Lebensaufgabe, denn er bereist dafür alle 50 US-Bundesstaaten und widmet ihnen eine eigene Podcast-Folge. Die Hälfte hat er schon fast geschafft. Es gibt mittlerweile 27 Folgen von 50 States. Die lassen sich auch prima binge hören, wenn man einmal anfängt, dann kann man nicht mehr aufhören. Im nächsten Jahr gibt es dann im April voraussichtlich eine neue Staffel, aber die bisherigen sind ja auch alle noch da. 50 States suchen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir paddeln jetzt ruhig und ohne Gegenwind entspannt dem Ende dieser Radioreisen entgegen. Inseln sind immer etwas Besonderes, weil außenrum überall Wasser ist. Und egal wie romantisch das ist, bei Wasser kann immer was dazwischen kommen. Plötzlich wird aus dem stillsten See ein wildes Weltmeer. Also ganz sicher ist es nie, dass man jederzeit wieder wegkommt von einer Insel. Drum muss man sich auch sicher sein, dass man es da ein Weilchen aushält. Und vielleicht sind Inselvölker deshalb auch, gespürt jedenfalls, freundlicher als Festlandbewohner, die einfach gehen können, wenn es ihnen nicht mehr passt. Eine Insel im ganzen Weltirrsinn sind auch die Radioreisen, für mich jedenfalls. Denn jede Woche ist es wieder so, wir begegnen großartigen Menschen, die für ihre Sache brennen und ihren Ort und ihr Ding so gut wie möglich machen wollen. Und auf der ganzen Welt gibt es so viele Orte, die man unbedingt mal gesehen haben muss oder wenigstens gehört. Wer mehr hören will von der Welt, der Radioreisen-Podcast ist immer zur Stelle in der ARD-Audiothek und auch sonst überall, wo man Podcasts hören kann. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt mit den besten Wünschen Richtung 2025 Bärbel Wossack.